Herzlich willkommen bei Feminist Shelf Control, wo wir alte, weise Männer lesen, damit ihr es nicht lesen müsst. Diese Folge braucht ein Content Warning, denn in dem Interview mit Herbert Reul wird mehrfach Kindesmissbrauch erwähnt, ebenso wie Clankriminalität, was eindeutig unter Rassismus fällt. Wenn diese beiden Themen für euch triggernd sind, dann diese Folge am besten ganz überspringen oder aber mit einer Person hören, der ihr vertraut. Viel Spaß mit der Folge. Weil manchmal, so wie vorhin, haben wir uns in einer Albernheit in Dinge reingesteigert, wo ich nachher dachte so, nee, das schneiden wir, weil ja, das ist die Welt muss nicht erfahren, was wir über Penisse denken.
Naja, also es klingt schon interessant. Mich würde es interessieren.
Feminist Shelf Control. Annika Brockschmidt und Rebecca Endler lesen Romance Novels. Listen up. Feminist Shelf Control.
Und ich war sehr beruhigt, als du gesagt hast, dass du mitmachst. Oh, wir sind mittendrin. Vielleicht steigen wir auch einfach ein. Aha. Ich rede schon mit unserem Special Guest. Ich gebe zu, ich mag das Wort Gästin nicht. Das ist aber nur mein persönliches Ding, kein politisches. Und deswegen sage ich immer Special Guest. Dann muss ich nicht bei Gästin gendern. Aber ich, ja, das liegt nur an dem Wort und gar nicht daran, sonst rendere ich ja selbst gegendert.
Du hast dich nicht von Heiner Lauterbach überzeugen lassen in den letzten Kapiteln, dass Gendern der Untergang der westlichen Zivilisation ist.
Ich fand ihn da auch argumentativ nicht so stark. Also, wäre schön gewesen, aber so, wir haben nämlich einen Special Guest und ich habe vorher gesagt, ich kann mich gar nicht genug bei ihr entschuldigen, dass wir ihr das angetan haben, aber großherzig wie sie ist, hat sie gesagt, sie hilft uns bei dem Interview mit Herbert Reul, der so viel Müll gelabert hat und eine professionelle Einordnung konnte nur von einer richtigen Kriminologin und nicht so einer abgebrochenen Kriminologin wie mir kommen. Deswegen freue ich mich extrem, unseren Special Guest Friederike Häuser, a.k.a. Icke, begrüßen zu dürfen, die es wirklich fertiggebracht hat, innerhalb von ein paar Stunden dieses Ding zu lesen und uns jetzt an ihren schlauen Gedanken dazu teilhaben lassen wird, weil, Icke, vielen Dank, dass du da bist.
Ja, puh, trifft's auf jeden Fall schon mal, puh. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich total, bei euch Gästin, Gast, wie auch immer zu sein. Aber das war schon harter Tobak, muss ich jetzt natürlich auch, kann ich nicht anders sagen. In das Buch reinzulesen, Herbert Reul sich in Gänze zu geben, in Kombination mit Nena Brockhaus, das war schon, also ja, wie sag ich's, interessant.
Du hast direkt im Deep Dive ins eiskalte Wasser angefangen. Du hast gleich mit dem härtesten, glaube ich, Interview, was wir bisher gelesen haben.
Ja, bisher. Also wir bisher, wollen ja den Tag nicht vor den Abend loben. Das haben wir bei Stefan Aust auch gedacht. Aber Herbert Reul ist, also aus diversen Gründen setzt er dem Ganzen dann doch nochmal, wie sagt man, er setzt dem ein...
Eine Krone auf? Ich bin mir nicht sicher. Er setzt jedenfalls irgendwas drauf. Er haut ordentlich nochmal drauf.
Er scheißt nochmal richtig obendrauf.
Genau, auf den ohnehin recht großen Haufen.
Statt einer Krone so ein Scheißhaufen. Auf
den yes.
Das Bild passt, glaube ich, ganz gut.
Oh, wir steigen ein, natürlich. Wir haben ja schon ganz kurz erwähnt beim letzten Mal, wie die Überschrift lautet, die Herbert Reul zugeschrieben bekommt. Allein über die könnte man ja jetzt schon sehr lange reden. Er heißt Mr. Law and Order.
Ja, Icke, was fühlst du, wenn du das liest?
Ja, bei Mr. Law and Order, da fängt die Misere tatsächlich schon direkt an, ne? Also Mr. Law and Order passt allerdings auch total gut als Titel, was ich im Verlauf des Kapitels wirklich gemerkt habe und was sich bestätigt hat. Also Law and Order ist ja eigentlich nichts anderes als eine Bezeichnung für die Bekämpfung von Kriminalität mit ganz drastischen Gesetzen. Und diese Gesetze werden, sollen dann mit harten polizeilichen Maßnahmen durchgesetzt werden. Und wenn ich Law and Order höre, dann geht es mir wahrscheinlich wie vielen anderen, man denkt jetzt um die genau, an die Serie, man trifft ab in die USA und als Kriminologin kommen dann bei mir sofort die Schlagworte Zero Tolerance oder War on Drugs oder ne, Drugs kann man ja mit allem möglichen ersetzen irgendwie so ein. Und insofern dachte ich erstmal so, okay, Mr. Law and Order, aber ja, passt eigentlich, ne? Es passt eigentlich total gut. Und dieser Untertitel mit, also da ist ja dann dieses Zitat von ihm, du kannst nicht immer everybody's darling sein, das, ja. Also wessen Darling dann eigentlich überhaupt, aber das passt halt dazu, zu diesem Titel Mr. Law and Order, einfach ultra konservativ, also ne, das zeigt sich ja in vielen Sachen beim Herbert, er ist ja auch einer, der zum Beispiel gegen die gleichgeschlechtliche Ehe ist, der eigentlich in so ziemlich vielen Feldern immer nach erstmal nach härterer Bestrafung ruft und insofern, ja, passender Titel.
Wir steigen natürlich noch mal kurz ein mit einem kursiven, bunte-esken Einstieg von Nena Brockhaus für das Interview. Und da hat sie sich jetzt überlegt, dass es erstmal sinnvoll ist, zu inkludieren, dass zahlreiche Leute Herrn Reul wohl gewarnt haben davor, bei diesem Buch mitzumachen. Er hat diese Warnungen leider nicht befolgt und hat mitgemacht.
Stellt aber die Frage, die wir uns alle gestellt haben, und zwar, wie kommen denn zwei junge Frauen wie Sie auf die Idee, über alte Männer zu reden? Und er sagt bezeichnenderweise nicht mit, sondern über alte Männer und trifft damit eigentlich ganz gut. Weil es geht ja gar nicht darum, mit ihnen zu reden, sondern sie möchten gerne über sie sich mit ihren Ergüssen selbst profilieren.
Dieses Wort Ergüsse, das ist jetzt mittlerweile so oft in jeder Folge vorgekommen. Ich glaube, wir können dagegen auch gar nichts mehr machen. Wir haben es in der letzten Folge versucht zu vermeiden, aber es kommt leider immer wieder. Weil es leider
wir stressen es danach, wenn wir fertig sind, einfach für alle Ewigkeit aus unserem Vokabular.
Weil wir immer mit Herbert Reul verbunden sein, ja.
Auch sehr schön, unsere Devise zuhören.
Ja,
Reul lacht, ja. Aber er wird introduced, weil wir merken auch gleich, er ist so einer, bei dem es immer menschelt. Also Herbert Reul gibt sich wie so ein väterlicher Freund, wollte ich gerade sagen. Er ist so ein Onkel. Er ist wirklich so ein Onkeltyp.
Ja, so ein Kicher-Onkel, ne? So ganz harmlos. Ja, geschmitzt, so beschreibt sie ihn. Und
aber deswegen kann sie ihn eben nicht wie so eine scheue Gazelle, wie die anderen gerne beschrieben werden, die man erstmal irgendwie in der Savanne zähmen muss, bevor sie sich einem öffnen, sondern er ist das Gegenteil von dem. Also deswegen hier vertauschte Rollen mir, also Nena Brockhaus wird klar, er mag es, einen aus der Reserve zu locken. Also in dem Fall lockt Reul sie und nicht wie bisher immer anders herum. Okay, nur mal so nebenbei bemerkt. Wie immer die erste Frage, die natürlich wie immer auch keine Frage ist, sondern einfach nur, ja.
Schleimerei.
Herr Reul, damit machen Sie es sich jetzt zu einfach. Also wir wissen nicht genau womit, aber ja, egal. Sie sind durchaus ein besonderer Charakter, nicht wie andere. Irgendetwas werden Sie in Ihrem Leben anders gemacht haben als die anderen. Herbert Reul ist nicht wie alle Frauen. Er ist die eine Frau, die ganz besondere Frau.
Herbert Reul, das Pick-me-Girl. Des Polizeistaats? I don't know.
Der Copaganda.
Ja.
Und wie wird man das? Ja, die Antwort von ihm ist normal bleiben, sich nicht verbiegen lassen, nicht mehr versprechen, als man halten kann. An der Stelle sei schon mal gemerkt. okay. Und möglichst immer bei der Wahrheit bleiben. An der Stelle sei gemerkt. So ein Quatsch.
Ja. Ist halt auch nicht möglich, bei der Wahrheit zu bleiben.
Ja, wenn möglich. Du hast völlig recht. In der Stelle ist möglichst ein sehr wichtiges Wort in dem Zusammenhang. Aber Nena meinte, sie sind also kein Schwätzer.
Genau. Und dann wird noch ein bisschen gegen Robert Habeck gestichelt, Grünen, Bashing und so. Also da ist er ja bei Nena ganz ganz an der richtigen Adresse. Wir erinnern uns an ihr anderes Pamphlet, warum ich nicht grün bin. Aber besonders gelacht, ich habe ja nicht oft gelacht in diesem Interview, aber gelacht habe ich an einer Stelle. Und zwar sagt Herbert Reul, dass er sehr gut verstehen kann, wenn Bürgerinnen und Bürger, wo ich so dachte, huch, es gendert, aber Frau Brockhaus kommentiert das diesmal nicht. Herbert Reul gendert und er kann es aber verstehen, dass Bürger die Nase voll von der Politik haben und sagt dann den glorreichen Satz, aber warum verallgemeinern wir dann immer sofort? Ja. Und das war sehr meta, aber natürlich ohne sich dessen bewusst zu sein.
Ja, so richtig schlimm wurde es für mich auf der zweiten Seite, als er nach seinen Vorbildern oder seinen Leute, die er nicht bekloppt findet, auch Armin Laschet nennt. Armin Laschet ist ein Toller. Mhm. What the fuck? Ich habe kurz einen kleinen Ausschnitt dessen, wofür an Skandale, die Armin Laschet einfach so durchgegangen sind, vor noch seiner Kandidatur und während seiner Kandidatur als Bundeskanzler. Und zwar hat Armin Laschet eine Stabsstelle auflösen lassen, die hieß Stabsstelle Umweltkriminalität, mit dem Verweis, dass sie sich doch nur um Tötung von Greifvögeln beschäftigt. Allerdings war das eine Stabsstelle, die laut Recherchen vom WDR auch beteiligt daran war, Grundwasserverseuchung von Shell in Köln aufzudecken. Nice move. Dann natürlich, da kommen wir später auch noch mal genau drauf zu sprechen, die ganze Causa Hambacher Forst würde ich jetzt auch als absoluten Skandal und Fail Armin Laschets, aber auch Herbert Reuls bezeichnen. Aber darauf kommen wir gleich noch mal zu sprechen. Dann gab es, das ist auch sehr schick, weil da taucht ein alter Bekannter wieder auf. Kreis Heinsberg gab es 2019 einen der ersten übergreifenden Corona-Ausbrüche. Woraufhin Armin Laschet eine Studie in Auftrag gegeben hat, die der Virologe Hendrik Streeck, der in dieser Folge des CDU-Podcasts zusammen mit Nena Brockhaus auch zu Gast sind, also man kennt sich untereinander.
Ja, und er hat ja auch mit Franka Lehfeld diese in Anführungszeichen Wissenschaftssendung für Welt-TV moderiert.
Stimmt, das auch. Jedenfalls auch unser alter Freund, ehemaliger Bild-Chefredakteur Kai Diekmann hat mit seiner PR-Agentur diese Studienergebnisse, die falsche Wissenschaft, Pseudowissenschaft mit an die Öffentlichkeit gebracht, was dazu geführt hat, dass es die ersten Corona-Lockerungen gab, unter anderem auch für Möbelhäuser. Wer hat die Studie finanziert? Ein Möbelhaus. Tada! Natürlich hat Laschet auch dafür gesorgt, dass nach den Corona-Ausbrüchen bei Tönnies, die sehr schnell wieder aufmachen konnte und auch einer meiner Lieblingsgeschichte, weil der Sunnyboy-Instagrammer und pseudo-deutsche Ryan Gosling verschnitt seinen Sohn, wie heißt der? Johannes? Joe?
Joe Laschet.
Der Botschafter der Hemdenfirma Van Laak ist und der gleichzeitig mit seinem Daddy zusammen einen Maskendeal eingetütet hat. Und ich glaube, ich lasse mich jetzt nicht juristisch drauf festnageln, aber ich glaube, diese Masken waren auch nicht dem Standard, den die WHO, ist es die WHO? Ja, ne?
Ja, ich glaube, ja.
Festgelegt hat. Und nicht zu reden von Laschets fehlerhaften Management in der Flutkatastrophe und diesen Videos, wo er sich über die Leute lustig gemacht hat. Also so viel zu Armin Laschet ist ein Toller. Da persönlich wusste ich schon, okay, Armin Reul ist kein Toller.
Herbert, ja, der Herbert.
Habe ich ihn genannt?
Armin.
Armin Reul.
Armin Herbert, ja, komm. Und vergessen wir auch nicht, dass Armin Laschets zweite Hand, linke Hand, rechte Hand, wie auch immer,
ja, in rechte. NRW,
rechte, ja, recht. Der gute Nathanael Leminski war, über den haben wir, glaube ich, auch schon mal geredet, oder?
Ich weiß nicht, ob off oder on air. Sag mal ganz kurz nochmal für alle, die blissfully ignorant sind.
Nathanael Leminski of Generation Benedict Fame. Der ist damit bekannt geworden, dass er so etwa vor, ich glaube so vor 12, 13 Jahren muss das so gewesen sein, durch sämtliche deutsche Talkshows getingelt ist und erzählt hat, dass Sex vor der Ehe böse böse ist. Es stellte sich nachher heraus, Klammer auf, bei ihm selber fand es dann wohl auch vorehelich statt, zumindest lässt es das Geburtstag der Kinder darauf schließen, Klammer zu. Ist aber ja auch eigentlich irrelevant, jedenfalls ist das ein harter rechtsreligiöser Katholik aus einer Opus Dei-Familie. Er selbst streitet Verbindungen zu Opus Dei ab, hat sich aber nicht von den, dem, wie sagt man, Wertegerüst seiner Familie distanziert. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, ob er sich bisher geäußert hat. Hat Schlagzeilen gemacht mit homophoben Äußerungen und so weiter und so fort. Und jetzt ist er unter der schwarz-grünen Regierung in NRW Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und Medien. Er behält zudem seinen Posten als Chef der Staatskanzlei.
Masseltoff.
Ja, wie die Leute immer so zu ihren Posten kommen, ne? Das finde ich nämlich auch ganz schön, als Herbert über Armin erst spricht, wie toll der ist, und dann kurz darunter sagt, als Armin Laschet mich damals gefragt hat, ob ich in Nordrhein-Westfalen Innenminister werden möchte, habe ich geantwortet, warum ich? Ich habe doch keine Ahnung. Und das fand ich wirklich sehr schön und auch wirklich sehr bezeichnend.
Ja, weil wir lernen ja immer wieder, es kommt nur auf den Grind an und Talent ist eigentlich irrelevant. Es ist alles Glück und wen man kennt, nicht wahr? Ja.
In der Hauptsache, wen man kennt. Und ich, vielleicht müssen wir am Ende so ein bisschen Fleißarbeit reinstecken und so eine Art Netzwerkaufstellung von diesen ganzen Leuten machen. Denn in Ickes Story habe ich den Übermedienartikel über Nena Brockhaus Vivian Wolf spricht man Wolf. Die Deutsch? Oder?
Ich glaube, man spricht sie Deutsch.
Genau, gelesen, also nur ganz kurz der Artikel, wir verlinken den in den Shownotes, aber es geht darum, dass die BILD eine ausführliche Berichterstattung über ein Brautmodengeschäft gemacht hat, das einer Vivian Wolf gehörte, die beste Freundin mit Nena Brockhaus ist. Und da wir ein kleines Cameo von unserem guten Freund, dem Bunsewicht Heiner Lauterbach, in diesem Artikel gefunden haben, was für sehr viel Erquickung gesorgt hat. Also alle kennen irgendwie alle und schachern sich gegenseitig lukrative Deals, gut bezahlte Posten und
Reise auch. Ne? Es gibt eine in sehr großen Anführungszeichen, ich weiß gar nicht, ob sie sich selbst als feministisch bezeichnen, aber so einen Frauenpreis, ich habe vergessen, wie er heißt, ne? Gesponsert von Nena Brockhaus Ehemann, von der Firma des Ehemannes. Und auf der Veranstaltung tritt dann auch natürlich Nena Brockhaus zusammen mit Franka Lehfeld auf. Und es ist alles ein wunderbarer Circle Jerk.
Es ist alles total empowernd.
Ja, genau. Das ist, ich glaube, das heißt Women on Top oder so. Und Frank Thelen ist auch immer ganz vorne mit dabei. Das finde ich auch ganz lustig.
Aber ist es jetzt nur meine eigene Schweinigkeit, die mich bei Woman on Top sofort an was anderes denken lässt?
Das war meine allererste Assoziation. Ich weiß nicht, ob wir einfach Genre geschädigt sind.
Ja, wir sind das angeht. Verdorben, aber okay. So, der Moment, wo ich dachte, ey, Annika, das steigt unsere Expertise, das können wir nicht alleine machen, war folgender Satz von Herbert Reul. Fangen wir doch mal bei Clankriminalität an. Clankriminalität, wohlgemerkt, nicht in Anführungszeichen oder sonst irgendwas. 30 Jahre hat die Politik gesagt, das gibt es nicht. Aber die Bürger sind doch nicht blöd. Die haben gesagt, ich sehe das doch jeden Tag, seid ihr blind. So entsteht Misstrauen in die Politik. Ich habe dann gesagt, ja, es gibt Clankriminalität. Das war der erste Schritt, um Vertrauen zurückzugewinnen. Alter. Der zweite Schritt war die Bekämpfung. Der dritte Schritt, bei der Wahrheit bleiben. Fakt ist nämlich, wir kämpfen, aber so schnell kriegen wir Clankriminalität nicht weg. Das ist ein Marathon. Icke, so much to unpack hier. Möchtest du ein paar Worte zur Clankriminalität verlieren?
Ja, klar, gerne. Aber erstmal nochmal genau bei diesem Zitat. Da habe ich nämlich, das habe ich mir auch als allererstes rausgeschrieben. Und ich finde, Er spielt in diesem Zitat schon mit etwas, was man Kriminalitätsfurcht nennt, also mit so einem subjektiven Sicherheitsempfinden. Ne? Dadurch, dass er jetzt für die BürgerInnen spricht, dass sie das überall im Alltag, dass sie quasi ständig damit konfrontiert sind und so weiter. Ne? Sagt er also, das nimmt er irgendwie als Legitimation, dass er nun endlich etwas dagegen tun kann, wo das ja alle vorher so ignoriert haben, ist er dann jetzt der gute Ritter, der sich endlich traut, dagegen vorzugehen. Wobei ja eigentlich, wenn wir Clan-Kriminalität und die Delikte näher betrachten, dass jetzt nicht wirklich etwas ist, was sich so im Alltag unbedingt nur widerspiegelt.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Habt ihr das in eurem Alltag schon mal beobachtet? Also ich für meinen Teil habe jetzt noch nicht so unbedingt gesehen, dass es die hier gibt.
Ja, exakt. Das sind ja eher im Subkulturellen und so Geschäfte halt so im Hintergrund irgendwie. Das sind so solche Delikte, die da irgendwie eigentlich relevant sind. Das ist etwas, was wir, wenn wir uns draußen bewegen auf der Straße, überhaupt nicht mitkriegen und von dem der normale Bürger, auf den Reuel sich bezieht, überhaupt nicht betroffen ist. Ne? Also da hakt es schon mal total. Aber was er natürlich ganz erfolgreich da schon beginnt, ist die Darstellung einer Gefahr, die Gefahr für alle und die Gefahr von außen. Mhm. Und das ist in diesem Begriff der Clan-Kriminalität steckt das tatsächlich schon mal, schon in der Definition mit drin.
Also, denn damit ist nicht irgendwie die Familie von Beatrice von Storch gemeint, damit sind auch nicht die britischen Royals gemeint, die man ja auch als kriminelle Clans problemlos bezeichnen könnte. Nein, weil es geht dann im Folgenden auch um arabische Clans. Also schon allein dieses Wort.
Also es sind im Prinzip, ist Clan in diesem Sinne ein anderer Begriff für arabische Großfamilie. Und da ist natürlich, liegt schon der größte Haken, denn eine Familie kann nicht kriminell sein. Eine Familie an sich, der kann man nichts Kriminelles zuordnen. Einzelne Menschen mit ihren einzelnen Handlungen und Taten können kriminell sein. Aber das Konstrukt, das Bild der Familie wird hier halt als erstes schon mal kriminalisiert. Plus natürlich die Herkunft dieser Familie. Und das ist natürlich ein ganz großer Generalverdacht, das ist eine pauschale Vorverurteilung und natürlich liegt dem Ganzen ein rassistisches Stigma zugrunde, wenn man sagt, arabische Großfamilien sind Clans und es gibt Clan-Kriminalität. Das ist ja tatsächlich auch erst mit Herbert Reul als Wort auf den Plan gekommen. Ne? Also er sagt auf Seite 145, er habe 2017 den arabischen Clans den Kampf angesagt. Seit 2018 setzt, also das sagt er nicht mehr, aber es ist so, seit 2018 setzt die Polizei die Strategie der 1000 Nadelstiche um. Das kann ich gleich auch noch mal ein bisschen erläutern. Und seit Mai 2019 ist der Begriff Clan-Kriminalität also auch im Bundeslagebild des BKA, des Bundeskriminalamts, nachlesbar und drin vorhanden.
Also aber es ist kein wissenschaftlicher Begriff.
Es ist kein wissenschaftlicher Begriff. Es ist auch ein Begriff, ich habe versucht, das nochmal zu recherchieren, bin mir aber nicht ganz sicher, weil ich nicht so viel Zeit hatte für eine ausführliche Recherche. Es gibt auch übrigens noch eine Definition von Clan-Kriminalität. Die ist ganz furchtbar, die Definition, weil es gibt natürlich keine offizielle Definition, sondern es wird nur von allen Seiten irgendwie ähnlich verstanden. Und der BDK, der Bund Deutscher Kriminalbeamte, hat sich dann an eine Definition gemacht, die ja also von Rassismus nur so strotzt. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Anschauungsmaterial dafür, ja, wie rassistisch Polizei einfach arbeitet. Also die Merkmale laut BDK für Clan-Kriminalität ist, das sind Straftaten von ethnisch abgeschotteten Subkulturen. Da fängt es schon an. Geht einher mit einer eigenen Werteordnung. Was ja interessant ist, weil wir sind gerade in dem Buch an dem Absatz, wo Nena auch Herbert nach seinen Werten fragt. Patriarchalisch geprägte Familienstruktur.
große Ausnahmeerscheinung in Deutschland.
Absolut, kennt man sonst was ganz nicht. Besonderes. Ist eigentlich im Hause Reul auch anders, ganz anders.
Sowieso.
Mangelnde Integrationsbereitschaft und räumliche Konzentration. Ja, ganz übel. Als ob Marginalisierung nicht auch räumliche Marginalisierung nicht einfach auch ein Effekt des rassistischen Systems wäre. Aber gut. Dann,
armutsbetroffene Menschen sind schon mal grundsätzlich suspekt. Man muss nur noch das passende Verbrechen
finden. Außer natürlich, ich möchte daran erinnern, sie reparieren Stefan aus das Handy. Ja. Dann sind sie ein Beweis dafür, dass man kein Sozialsystem braucht, sondern dass die Bootstraps ausreichen.
Dass der deutsche Persilschein. Genau.
Super praktisch. Man weiß auch immer, wo die alle sind. Ne? Sind ja alle immer am gleichen Ort. Ne? Im gleichen Stadtteil. Ein weiteres Merkmal ist das Provozieren von Eskalationen bei geringfügigen Rechtsverstößen. Und das finde ich interessant, wenn eben auch davon gesprochen wird, dass die Politik die Strategie der 1000 Nadelstiche gemacht wird, umgesetzt wird, also wirklich bei jeder kleinsten Möglichkeit geschaut wird, kann ich da einen Verstoß, eine Bestrafung und so weiter. Aber wenn das zu Eskalationen führt, dann ist das wiederum ein Merkmal von deren Unangepasstheit.
Mhm. Also, ja, wenn du dich nicht mit 1000 Nadelstichen stechen lässt und dann ungehalten wirst, dann...
Ja. Ist das nur wieder ein Beleg dafür, dass du einfach von Grund aus, das wurde dir in der Familie schon mitgegeben, dass du kriminell bist. Mhm. Ja, dann noch die Ausnutzung gruppenimmanenter Mobilisierungspotenziale. Das fand ich
Was ist das denn?
Auch eine
Wenn man einen Schlägertrupp mobilisieren kann?
Ja, im Prinzip kann man...
So wie die Polizei?
Ja. Der Zusammenhalt in der Gruppe, nicht?
Gemeinsam durchlebte Aktionen.
Und dann noch zwei letzte Punkte. Es sind hauptsächlich arabischsprachige Gruppierungen, besonders libanesische Kurden, von denen ein besonderes Bedrohungspotenzial ausgeht. Wow. Und es sind auch viele Großfamilien palästinensischer Herkunft dabei.
Schon alleine das Wort Bedrohungspotenzial.
Ja. Da sind wir beim Predictive Policing, im Vorweg schon sagen zu können, welcher kriminelle Akt von wem wann wahrscheinlich durchgeführt werden wird. Das ist nicht nur Stigma und Vorverurteilung, wie gesagt, schon häufiger, das sind einfach auch rassistische Vorannahmen und das ist purste Kriminalisierung. Aber Clankriminalität ist ein deutsches Phänomen. Also das ist in Deutschland quasi geboren, wird nur hier so benutzt. Es steht zwar auch, dass es das in Schweden oder natürlich das Prinzip auch in anderen Ländern gibt, aber so als Begriff, als vermeintliches Phänomen ist das hier einfach entstanden.
Clankriminalität, ein urdeutsches Phänomen.
Ja, exakt.
Es ist ja ein bisschen so, also warum man überhaupt auf so einen Begriff kommt, erfüllt ja eine Funktion. Man möchte sagen, diese Leute, die sowas machen, die stehen außerhalb unserer Gesellschaft, die sind in Clans. Und ich kenne das ähnlich in der Berichterstattung beispielsweise über Ehrenmorde oder Blutrachen, wenn es in meisten Fällen einfach, was heißt einfach, aber um Femizide geht, aber wird es nicht als solche betitelt, damit sich daraus nicht etwa, Gott bewahre, ein strukturelles Problem durchschimmert, sondern wir tun so, als sei das eine Form von Kriminalität, die eigentlich mit uns, der deutschen Mehrheitsgesellschaft, ja absolut nichts zu tun hat.
Genau, und das ist ja auch, also es wird so gesagt, dass das Problem der Clan-Kriminalität...
Das ist ein Podcast, du musst die Anführungszeichen aussprechen.
Ja. Stimmt. Das Problem in Anführungszeichen. Ja, kurz vergessen. Das Problem soll seit den 80ern in Deutschland bestehen und es wird direkt verknüpft mit den geflüchteten Menschen, die nach dem libanesischen Bürgerkrieg nach Deutschland gekommen sind. Und eben dieses strukturelle Problem, dass vielen Leuten der Zugang zum Arbeitsmarkt einfach verwehrt wurde. Das ist natürlich total relevant. Das zeigt das strukturelle Problem dahinter auch. Aber das wird natürlich nicht mehr, ne, im Konzept der Clan-Kriminalität ist das nicht mehr relevant, sondern es wird weiterhin die Bedrohung von außen, das eingewanderte Problem. Wir sind eigentlich total super, aber die kommen plötzlich her und machen mit ihren Großfamilien Geschäfte, die wir unterbinden müssen.
Und wenn diese Familien wieder verschwunden wären, dann wären wir auch jegliche Probleme wieder los. Mhm. Und das hat ja so ein bisschen dann Schule gemacht oder andere PolitikerInnen haben gedacht so, oh, was der Herbie da gemacht hat, das könnte ja für uns vielleicht auch funktionieren. Also in Berlin wird ja auch sehr viel von Clan-Kriminalität gesprochen und ich bin auf ein Artikel in der Taz gestoßen mit einer Studie, die sich mal damit beschäftigt hat, wie effektiv sind eigentlich, vielleicht war es auch das, was du sagen wolltest mit der Politik der 1000 Nadelstiche, vielleicht erklärst du das erstmal, wahrscheinlich überlappt sich das sowieso.
Ja, die Strategie oder Politik der 1000 Nadelstiche ist, das hat Reul auch in einem anderen Interview im Innenministerium mal so beschrieben, das systematische Stören und bei jeder Gelegenheit zu zeigen, der Staat ist da und ihr könnt nicht machen, was ihr wollt. Hier darf nicht einfach jeder machen, was er will. Und in dem Interview, den Link gebe ich natürlich auch gerne zur Verfügung, sagt Reul dann ganz stolz als Beispiel für diese Strategie der 1000 Nadelstiche: Wir haben mehr als 1600 Kontrollaktionen in Shisha-Bars und Webbüros durchgeführt. Wir haben rund 4000 Objekte durchsucht, 700 Personen in Gewahrsam genommen, über 2000 Strafanzeigen, mehr als 4000 Ordnungswidrigkeiten geschrieben und über 11.000 Bußgelder verhängt. Und jetzt nochmal ein Zitat. Die Clans dürfen keine ruhige Minute haben. Die Clans dürfen keine ruhige Minute haben. Das ist diese Strategie der 1000 Nadelstriche. Also wirklich bei jeder Gelegenheit, also eigentlich schon wirklich eine Schikane, auch ein perfides Suchen nach Möglichkeiten, irgendeine Form der Bestrafung anwenden zu können.
Wie ist denn dann da überhaupt die Rechtsgrundlage? Also ich Naivling, dachte ja immer, dass wenn man zum Beispiel eine Durchsuchung irgendwo macht, dass man dann einen Durchsuchungsbefehl braucht.
Ja, aber diesen Durchsuchungsbefehl, den kann man ja auch relativ leicht bekommen, indem man einfach einen sogenannten begründeten Verdacht formuliert. Und da ist natürlich auch die Tür schnell geöffnet. Also wenn man einmal schon mal in dieser einen Shisha-Bar war und eine Kleinigkeit irgendwie gefunden hat oder irgendetwas danach eben machen konnte.
Das reicht aus.
Dann, ja, das so pauschal nicht, aber das ist natürlich in der Begründung für diese Durchsuchungsbefehle hilft das dann natürlich enorm. Also da kommt schnell etwas ins Rollen. Und je erfolgreicher die Aussichten auf so eine, also bei einer Durchsuchung, dass man da was findet oder dass man Bußgelder oder Ordnungswidrigkeiten verhängen kann, desto eher wird dem auch zugestimmt, dass Hausdurchsuchungen gemacht werden können.
In dem Taz-Artikel stand, dass diverse Rechtsgutachten zu dem Schluss gekommen sind, dass diese in Anführungszeichen performative Sicherheitspolitik gesetzeswidrig ist. Was ich extrem interessant fand, aber da stand auch drin, dass es eigentlich um etwas ganz anderes geht. Und zwar geht es darum, Bilder für das Fernsehen zu generieren. Dann sieht man wieder, wie Hundertschaften vorfahren, um da irgendwie eine Shisha-Bar, ein Wettbüro oder was auch immer zu durchsuchen. Und das lässt dann dieses, was wir vorhin hatten, dieses Gefühl von Verunsicherung, was Herbert Reul meinte, das entsteht ja gerade erst durch diese Fernsehbilder, weil die Menschen ja natürlich, wenn sie solche Bilder sehen, denken, dass das alles...
Wunder, was da los ist. Ja,
genau. Die Polizei wird ja nicht ohne Grund ausrücken. Tatsächlich tut sie das aber sehr häufig, aber da wird dann nicht mehr dann darüber gesprochen. Was wir haben, sind einfach nur bombastische Bilder, die rauf und runter laufen. Dann zusammen mit der Clan-Kriminalität ergibt das dann eine explosive Mischung. Und wie viel dann am Ende wirklich dabei rauskommt, wie viele Menschen tatsächlich irgendeiner Art und Weise kriminell geworden sind, das spielt dann eigentlich gar keine Rolle mehr. Weil man hat diese Bilder, man hat diese Angst geschürt und man kann sich weiter mit dem Ticket der Clan-Kriminalität irgendwie profilieren. Und wohin das geführt hat, das haben wir vor jetzt bald drei Jahre her, dass das Attentat in Hanau eben 9 Menschenleben gekostet hat, 6 Menschen wurden verletzt und es war ein rechtsextremer Terrorist, der in eine Shisha-Bar gegangen ist und da um sich geballert hat, mit dem Ziel eben Menschen mit Migrationshintergrund zu töten. Und auch das kann man eigentlich als direkte Konsequenz dieser ganzen Berichterstattung über Clankriminalität sehen.
Definitiv, ja. Also es werden Unsicherheiten konstruiert, es werden gefährliche Orte konstruiert, wobei man gefährliche Orte natürlich aus unterschiedlichen Perspektiven jetzt auch so sehen kann. Ne? Mhm. Also gefährlicher Ort, ich kann mich da nicht aufhalten, ohne kriminalisiert zu werden, ohne Diskriminierung zu erfahren oder ähnliches. Oder aber gefährlicher Ort, wenn man denn eben ja sowas wie arabische Großfamilien als Gefahr konstruiert bekommt, wie dieser Attentäter das am Ende ausgelegt hat in Hanau, dass eben Migration auch eine Gefahr ist, dann ist das eben auch nochmal auf diese spezifischen Orte so zugeschnitten und sorgt für große Unsicherheiten, sag ich mal so. Mhm. Aber das ist natürlich sowieso die Basis für jede Kriminalisierung, ist erstmal das Setzen einer Norm. Und Armin Laschet sagt ganz am Anfang auch auf Seite 142, wie man es sagt, machen sollte, normal bleiben. Normal und anständig, so beschreibt er sich. Und das ist dann der Ausgangspunkt natürlich. Und wenn normal und anständig sein die Basis und die Norm ist, die konstruiert wird, dann kann jede noch so kleine Abweichung davon eben auch leichter bestraft werden.
Er spielt natürlich, also er kokettiert ja auch, natürlich auch, weil Nena Brockhaus ihm jede Gelegenheit dazu gibt. Ne? Also sie sagt, dann sind Sie denn wirklich so furchtlos, Herr Reul? Ja. Und dann schäkert er zurück, nein, ich habe Höhenangst, ich gehe auf kein Riesenrad drauf. Und sagt dann nochmal, und das ist ja auch so eine ganz beliebte Taktik, das hört man zum Beispiel auch, wann immer es um Rassismus geht, von Personen, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, aber nicht nur, auch so im privaten Umfeld, wenn man irgendwie jemand darauf hinweist, das war aber rassistisch, was da gesagt wurde, dann kommt er gerne zurück, ja, aber ich habe die Person als total nett kennengelernt. Mhm. Und hier sagt Reul also auch, es wird auch über mich geschrieben, dass ich der schwarze Sheriff sei. Jeder, der mich kennt, weiß, dass das totaler Quatsch ist. Also, ne, ich bin der nette Onkel von nebenan. Und dann natürlich auch, er stylt sich hier als der Politiker, der Klartext spricht. Und dass das dann wiederum dazu führen würde, dass er dann irgendwie kritisch in den Schlagzeilen stehen würde, weil die Medien irgendwelche Dinge aus Zusammenhängen reißen würden.
Genau, ja, er stellt sich da als der Angstfreie, der geradeaus sagt, was er denkt und dass er dafür dann im Nachhinein oft bestraft wird. Ne? So kommt das rüber. Genau. Er sagt ja auch, als Nena fragt, ob er keine Angst hat, vor dem großen Risiko gegen Clan-Kriminalität vorzugehen, sagt er ja, ja, dann komme ich halt auf die Liste. Das kann ich
die
auch.
Die Liste.
Also er konstruiert irgendwie das Bild von einer Liste, die geführt wird von allen Gegnern, denen dann was, also was passiert denen dann? Ne? Also er tut ja so, als stünde er von irgendwelchen Leuten auf einer Liste und ja, ist aber heldenhaft und macht trotzdem weiter. Ne?
Währenddessen wird natürlich keinerlei Wort über Rechtsextremismus verloren, also über den Bereich, wo wir wissen, dass es tatsächlich Listen gibt mit politischen Gegnern und überhaupt auch über Rechtsextremismus in der Polizei oder sowas, um Gottes Willen,
das
da wird kein Wort drüber verloren, denn das ist ein ganz schönes Fass.
Sehr ergiebiges Thema hier in NRW. Ja, vielleicht gehen wir da nochmal ganz kurz drauf ein, bevor wir uns dann dem Hambacher Forst widmen. Ich weiß nicht, bevor Icke, du uns gleich vielleicht was dazu sagen kannst, wollte ich kurz sagen, in NRW ist es ein Riesenproblem. Es gab in den letzten 2-3 Jahren mehrere Fälle, die sich geleppert haben. Unter anderem der Polizeiskandal mit den rechtsextremen Chatgruppen, bei denen 29 PolizistInnen über mehrere Jahre verteilt rechtsextreme Bilder geteilt haben. Und das alles ist dann 2019, 2020 aufgeflogen, woraufhin Reul als Innenminister NRWs dann beschlossen hat, dass es Extremismusbeauftragte in allen Polizeibehörden des Landes geben sollte. Das sollten eigentlich quasi Menschen sein, die außerhalb dessen stehen, also Ombudsleute, und die Tipps oder Anlaufstationen für BeamtInnen sein sollen, die in ihrem KollegInnenkreis verfassungsfeindliche Äußerungen oder Einstellungen oder sowas mitbekommen hatten, und die sollten die da melden können. Was an sich auch irgendwie zumindest kein verachtenswerter Vorstoß ist, sondern das könnte funktionieren. Allerdings beispielsweise in Essen übernahm eine gewisse Silvia Richter diesen Posten, ihres Zeichens die Ehefrau des dortigen Polizeipräsidenten.
Ups.
Ja, also das ist halt so, wie soll ich das nennen? Also inkonsequenter kann man das nicht machen, wenn man eigentlich einen richtigen Vorstoß plant und den dann aber mit den völlig falschen Leuten besetzt, dann kann daraus nichts werden.
Das ist halt, wenn man, es ist quasi das Phänomen, wenn man die Institution kontrollieren lässt oder von Leuten mit Beziehungen zur Institution selbst, dann ist es eben keine effektive Kontrollinstanz.
Und es soll sie, glaube ich, auch einfach gar nicht geben. Ja. Deswegen kommt das immer bei so etwas heraus. Also das hast du in anderen Bundesländern genauso, dass dann da vermeintlich unabhängige Beschwerdestellen geschaffen werden. Aber sie sind nicht unabhängig. Sie kommen aus dem Polizeisystem. Und so, dann funktionieren sie nicht. Aber das ist natürlich auch, also Innenminister generell, aber Reul, der mag ja einfach auch die Polizei. Und eine seiner Hauptaufgaben besteht scheinbar darin, diese zu beschützen, die einzelnen Leute und die Institution selbst. Und insofern kommt das natürlich nie zur Sprache. Ich glaube, irgendwo in diesem Kapitel oder in einem anderen Interview, da schwärmt er auch einfach von den jungen PolizistInnen.
Nee, das kommt mehrfach, das kommt da, mehrfach, und zwar von den jungen PolizistInnen in Hamm. Und in Hamm ist auch so ein Fall von rechtsextremen PolizistInnen. Deswegen habe ich mich dann, also das ist Seite 150. Ach, da geht es um die nächste Generation. Also Nenas Cue ist, sie finden die junge Generation also gut. Und er sagt, immer mehr. Das habe ich zuletzt bei meinen drei Töchtern erlebt. Aber gut, die sind eh die Größten für mich. Kurz Anmerkung, er ist ein komplett abwesender Daddy gewesen, aber darauf kommen wir vielleicht gleich noch zu sprechen. Das zweite Erlebnis hatte ich, als ich die jungen Polizistinnen und Polizisten bei der Polizei NRW kennengelernt habe. Und dann in Hamm. Das waren wieder kluge, engagierte, präzise Menschen. Wovon redet der denn da?
Ja, gute Frage. Präzise in ihren Rassismen vielleicht, ja.
Präzise in ihren Rassismen. Sie waren sehr konsequent in ihrer Ideologie.
Aber es ist ja bemerkenswert, ne? Weil natürlich auch hier wird nicht nachgefragt, was meinen Sie denn mit Hamm? Was war denn in Hamm? Also wäre ja eigentlich genau das Stichwort, aber nein. Gleichzeitig ist das natürlich für Nena Brockhaus auch sehr unpraktisch jetzt, ne? Also, weil es ist ja auch gar keine Frage, sie finden die junge Generation also gut, sondern sie merkt ja jetzt hier, oh, das übliche Skript, was sie ja hier auf ihrem Klemmbrett stehen hat oder auf ihrem MacBook, was auch immer man da im Bild schimmern sieht, weil hier haben wir natürlich wieder ein Situationsfoto von der jungen Frau mit dem alten, weißen, weisen Mann. Das funktioniert ja hier nicht, weil die Steilvorlage, die sie ihm gibt, wo er jetzt sagt, nee, die Polizistinnen und Polizisten haben es alles Knorke, das war ja eigentlich gedacht, damit er jetzt sagen kann, die Jugend ist ja gar nicht mehr hart genug. Aber er kennt zum Glück harte junge Menschen.
PolizistInnen.
PolizistInnen, vor allem in Hamm.
Genau. Aber bevor wir gleich auf die Frage danach kommen, wollte ich nur noch mal sagen, also Hamm, Aachen, Mülheim, da hat selbst Reul in einem anderen Interview, was ein bisschen inhaltlicher war als das da, gesagt, in Anführungszeichen, das ist mir jetzt zu viel. Er könne jetzt nicht mehr von Anführungszeichen einzelnen Fällen sprechen. Es seien jedoch zu wenig, um von einem strukturellen Problem bei der Polizei zu sprechen. Also man merke, aber das ist auch zum allerersten Mal, höre ich, dass es zwischen Einzelfällen und strukturellen Problemen offensichtlich eine große Grauzone gibt, in der man sich dann einfach in einer völligen Bewegungslosigkeit eilen kann, weil man dieses Problem, es ist ja nicht strukturell damit. Deswegen ist es eben auch so wichtig, in solchen Interviews wie das hier mit Nina Brockhaus hervorzuheben, wie toll die Arbeit dieser PolizistInnen auch ist.
Wollen wir noch kurz was zum Thema Kindesmissbrauch sagen?
Ja. Ja,
weil das kommt hier, ich habe gerade noch mal geguckt, das kommt ganze 5-mal vor, das Wort in diesem Interview, und ist natürlich auch gerade, was so das Law-and-Order-Framing angeht, eines der Beispiele, die dann gern genommen wird, so nach dem Motto, das ist ja ein universelles Thema insofern, dass wer ist denn schon hier dagegen, dass man das aufklärt? Und genau. Er stellt sich eben da als der Ritter in der Rüstung, der jetzt also hier für die missbrauchten Kinder eintritt und sagt beispielsweise, also nicht im Interview, aber Brockhaus zitiert ihn, die Botschaft ist klar, Kindesmissbrauch hat in der Kriminalpolizei denselben Stellenwert wie Mord. Und vorher erfahren wir noch, so wurde das Personal im Bereich sexueller Missbrauch an Kindern und Kinderpornografie auf rund 400 Polizeibeschäftigte nahezu vervierfacht. Also vorher waren es 100 oder was?
Okay. Dass das jetzt 2020 passiert, es ist halt auch, wie soll man sagen, ein beliebtes Thema, so wie die Clan-Kriminalität richtig reinhaut, ist natürlich auch, wenn man sich gegen Kindesmissbrauch einsetzt, ist es etwas, womit man
vermeintlich einsetzt,
politisch,
ne?
Erstmal wenig falsch machen kann. Ne?
Ja. Damit kann man sich absichern, und zwar auch in jede Richtung. Ne? Also das ist ja auch ein total beliebter rechter Talking Point. Ne? Kindesmissbrauch. Und das ist natürlich auch wirklich, es ist natürlich auch ein total sensibles Thema. Ne? Niemand kann irgendwie was dagegen sagen, und darum geht es ja auch gar nicht. Aber diese Instrumentalisierung und dieses Andocken an rechten Ideologien, dadurch, dass Kindesmissbrauch als Thema so überthematisiert wird, das ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Das ist ja auch in vielen Verschwörungsideologien Teil. Ja. Ne? Also diese ganzen Erzählungen von Leuten, die Kinder klauen und den, keine Ahnung,
Kinder Pizzagate und genau. Also was alles letzten Endes auf dieselbe antisemitische Urerzählung vom sogenannten Ritualmord, Legende und so weiter zurückgeht. Und deswegen fast, ich würde sagen, in nahezu allen gängigen Verschwörungsmythen, wenn man lange genug gräbt, und man muss oft gar nicht tief graben, sodass man dann darauf stößt. Und gerade was die, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass es hier eben, es geht ja nicht darum zu kritisieren, dass Kindesmissbrauch bekämpft wird, sondern es geht darum, die Instrumentalisierung der Bekämpfung von Kindesmissbrauch für eben ein rechtes Law and Order Framing zu benutzen, zu kritisieren.
Und das aber ist auch aus persönlichem Interesse, ne? Weil sein Kopf wäre schon mal fast gerollt, denn es gab diesen berühmt-berüchtigten Lüdger-Missbrauchsfall. Das war diese Männer, die auf einem Campingplatz über mehrere Jahre lang 32 Kinder sexuell missbraucht haben, und Reul versprach schonungslose Aufklärung. Allerdings entwickelte sich das so, dass über die nächsten Tage, Wochen und Monate immer mehr Behördenversagen auf allen Ebenen zutage kam. Das heißt, und natürlich die Opposition, also die SPD, damals seinen Rücktritt gefordert hat. Also
hat er aber überlebt, ne? Also
er hat so einiges überlebt, was ich echt erschreckend finde. Also
komisch,
man kann viel über ihn sagen, aber er ist schon so ein zäher alter Schuh. Also
absolut. Und nachdem wir ja jetzt über Rechtsextremismus gesprochen haben.
Ah, warte, vielleicht noch eine letzte Sache zu Rechtsextremismus in der Polizei. Weil nämlich auch da die Opposition, also man muss ein bisschen unterscheiden, was heißt unterscheiden, differenziert betrachten, inwiefern natürlich solche Rücktrittsforderungen oder was auch immer natürlich einfach politisch motiviert sind, ganz klar. Aber was die rechtsextremen Polizisten angeht, da wurde eben auch sein Rücktritt gefordert, sagte Thomas, oh Gott, ich werde den Namen so butschern, heißt der Kutschaty?
Ich glaube ja, also so habe ich es bisher ausgesprochen gehört.
Okay, also sagte Koma, genau, ich nenne ihn Komas Tuchati. es wird nicht besser.
Armin Reul, Armin.
Ja. Also der SPD-Fraktionsführer im NRW-Landtag, weil der nämlich eine wissenschaftliche Untersuchung gefordert hat über Rechtsextremismus in der Polizei und Reul diese abgelehnt hat.
Guck also, an, woran das wohl lag.
Er ist kein großer Freund der Wissenschaft, muss man auch einfach
sowieso
sagen.
Erstens das, und also so wie bei den Beschwerdestellen ist auch das Thema Wissenschaftlichkeit und Erforschung, das lassen die lieber in der Institution selbst. Also weil da muss man ja auch Sorge haben, dass die Leute von außen einem irgendwie was Fieses unterschieben wollen oder so. Dabei sind das alles einfach nur Helden des Alltags. Also,
Du sagst das so ironisch, aber du hast es wahrscheinlich genauso wie ich auch 1:1 so schon gehört von diversen BeamtInnen. Ich für meinen Teil habe das wirklich tatsächlich so gehört, als ich eine Mal versucht habe, kriminologische Forschung zu machen und mir gesagt wurde, ja, aber wozu denn eine Wissenschaft daraus machen? Du kannst ja alles, was du wissen willst, auch einfach die Polizei fragen.
Ja, da können wir ja zusammenpacken, nicht? Dann ist ja alles fein.
Also ich habe einmal bei der Polizei geforscht über einen längeren Zeitraum und ich musste von vornherein eine Verschwiegenheitserklärung natürlich unterschreiben.
Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Ist das dann in der Kriminologie genauso, wie es beispielsweise in der Militärsoziologie ist? Da habe ich nämlich, es gibt einen einzigen Lehrstuhl für Militärsoziologie, und zwar Institut der Bundeswehr in Potsdam und nicht die Uni Potsdam, wo ich meinen Master gemacht habe, die hat eine Kooperation mit denen. Und es stellte sich dann aber raus, dass da kaum jemand, ich dachte mir so, Militärsoziologie finde ich an sich spannend, also zu untersuchen, wie und warum Menschen innerhalb einem militärischen Kontext sich verhalten in bestimmten Gruppenformationen. Aber das Problem ist, dass kaum jemand dort dann in die Forschung gehen will, weil es eben immer mal sein kann, dass kurz bevor du etwas veröffentlichst, selbst wenn du bis dahin quasi die Freigabe bekommen hast, dann am Ende doch noch kurz vorher der Deckel draufkommt, weil du brauchst die quasi Bescheinigung der Bundeswehr vom Verteidigungsministerium, dass du, weil es sind ja ihre Daten.
Ja.
Und deswegen, sage ich mal so, gibt es relativ wenige ForscherInnen, die bereit sind, irgendwie 5 Jahre lang an der Doktorarbeit rumzuarbeiten, um dann in Gefahr zu laufen, dass wenn das irgendwie unangenehm ist, was ja potenziell gut möglich ist, dass das Ganze dann doch irgendwie in der Schublade versenkt und man dann sagen muss, doch, ich habe was geschrieben, aber es ist leider nicht veröffentlicht, weil, passte nicht so. Ist das da genauso in der Kriminologie?
Ja, also meine Erfahrungen sind, dass es exakt genauso ist. Mhm. Und ja, in meinem Fall war es ja tatsächlich schon so, dass im Vorweg die Datenerhebung überhaupt erst unter dieser Prämisse möglich gemacht wurde. Mhm. Ne? Also du darfst erst hierher kommen und erst forschen, wenn wir deine Unterschrift haben, mit der wir sicher gehen können, dass das nicht nach außen gerät. Du darfst es an 2 Leute in der Uni geben und ansonsten darfst du damit nichts machen. Und das ist natürlich, total fatal, weil Wissenschaft ja oft vor dem Problem steht, wie kriegen wir unsere eigentlich tollen Erkenntnisse jetzt mal raus in die Welt. Und ja, in der Polizeiforschung, wenn da jemand von extern kommt, ist es oft so gut wie unmöglich. Und also ich finde es auch wirklich immer noch extrem bedauerlich, weil nachdem ich das unterschrieben habe, da fiel dann natürlich auch ein Vorhang. Ja, da waren sie sich dann sicher, okay, wir können jetzt hier auch sagen und machen, was wir wollen. Und das haben sie auch getan. Und es war sehr, sehr eindrücklich. Und man kann damit nichts anfangen.
Vielleicht kannst du es mit Fingerpuppen uns vorspielen im Podcast.
Ganz viele Anführungszeichen vielleicht. Ja, so cool.
Nee, aber das kann ich genauso bestätigen, weil mein Eindruck war sogar, dass beispielsweise Papers, also Journal-Artikel, dann erst einmal redigiert wurden und bestimmte Begrifflichkeiten daraus gestrichen wurden oder so, bevor wissenschaftliche Erkenntnisse veröffentlicht wurden, was ich auch hart fand. Also dass dieser Eingriff war eigentlich nur zu toppen von meinem kurzen Ausflug ans energiewirtschaftliche Institut, die einfach Gelder von der RWE und von E.ON und so weiter direkt, also das sah man auch, weil die hatten als einzige eine Wii und so Snackautomaten und gekühlte Getränke im Institut. Aber immerhin weißt du, wenn du da reingehst, was du da kriegst und dass diese Forschung irgendwie von wem sie bezahlt und subventioniert wird, wohingegen mich das bei dem Kriminologischen Institut schon auch ein bisschen, aber vielleicht gehe ich auch einfach viel zu naiv an die Dinge ran, aber
es ist ja auch
erstaunt.
Möglich, also die Leute von der Ruhr-Uni Bochum, das Team um Tobias Singelnstein, die forschen zum Thema Polizeigewalt und die haben auch tolle Zwischenberichte und Erkenntnisse, nur sobald die veröffentlicht werden, bekommen die natürlich auch erstmal einen enormen Gegenwind aus allen Institutionen.
Ja. Und ich nehme an, ihnen stehen auch nicht unbedingt, man öffnet ihnen nicht gerne die Türen.
Exakt, also die Daten, die man dann da erheben und auswerten kann, sind dann natürlich auch schon limitiert.
Keine Snackautomaten für Sie.
Ja, keine Wii.
Wollen wir uns kurz der ganzen Chose rund um den Hambacher Forst widmen.
Oh, auf welcher Seite stand das nochmal?
146, 147.
Genau, weil da sagt Herbert Reul, ich zitiere einfach mal ganz kurz, ja?
Ja, bitte.
Und dann können wir das sezieren. Um zu beweisen, dass der Rechtsstaat funktioniert, müssen wir genauso gegen Clankriminelle wie gegen linksextremistische Krawallmacher im Hambacher Forst vorgehen. Linksextremistische Krawallmacher. Ich mache das nicht, weil ich was gegen die Klimaschützer habe, sondern weil Rechtsbruch im Wald genauso Rechtsbruch ist wie auf der Straße oder gegenüber dem Finanzamt. Meine Entscheidungen bezüglich des Hambacher Forsts haben mich beschädigt. Aber ich würde es heute nicht anders machen. Es war richtig.
Da habe ich kurz gedacht, wann haben Sie dieses Interview geführt? 2019?
Ja, ich glaube tatsächlich, also ich erinnere mich an einen Instagram-Post, ich glaube von Lena Brockhaus, etwa vor einem halben Jahr, Jahr, ne? Also geschrieben haben Sie das Buch vor kurzem erst.
Ja, das Interview ist auch von 2022. Ich habe nämlich danach noch einen anderen Hinweis, der extrem witzig ist, den ich euch nachher auf jeden Fall auf einem Silbertablett servieren werde. Es ist von 2022, aber man könnte meinen, entweder er leidet an Amnesie oder er hat einfach hart verdrängt. Was ist da los? Denn
oder er ist einfach ein harter Ideologe.
Ja, aber wie kann man denn so geschichtsvergessen sein, auch was die eigene Biografie angeht? Also 2021 hat das Verwaltungsgericht in Köln nämlich festgestellt, dass die Räumung des Hambacher Forsts, Gott, das sind so Wörter, die ich echt, des Hambacher Forsts, je öfter ich es mache, es wird nicht besser, sorry. Also der Wald von Hambach, der war rechtswidrig. Das heißt, was
Die Räumung war rechtswidrig.
Ja, entschuldige. Ja, natürlich. Die Räumung des Waldes war rechtswidrig, illegal. Also was Reul und Laschet da übers Knie gebrochen und auch mittels reichlich Polizeigewalt durchgesetzt haben, war rechtswidrig. Wie kann man sich dann da hinsetzen und sagen, das war richtig?
Es wird natürlich das Ganze noch befeuert und unterstützt von Lena Brockhaus, die mit der Untertreibung des Jahrhunderts um die Ecke kommt, wieder in Kursiv, erklärt sie, das ist alles, was sie an, in Anführungszeichen, Kontext dazu beisteuern möchte. Die von Herbert Reul veranlasste Räumung des Hambacher Forsts ist im Herbst 2018 nicht auf bloße Gegenliebe gestoßen. Alles klar. Da hat er ein bisschen über die Stränge geschlagen, der Schlawiner.
Ja, so aber sie sagt an dem Buch, an der keiner Stelle steht da, dass nein, Gericht entschieden hat, dass es rechtswidrig war. Nein. So viel zu dem Mann, der immer die Wahrheit sagen. Ach ja, du hast ja eh schon gesagt, Icke, wenn möglich, möchte er bei der Wahrheit.
Die Wahrheit sagen. Wenn, also Vertrauen ist ganz wichtig, aber man kann auch nur die Wahrheit sagen, wenn es wirklich, wirklich möglich ist.
Wenn es gerade geht, ja, das muss man auch verstehen.
Ja.
Linksextremistische Krawallmacher.
Also ich habe tatsächlich, als ich das, als ich diese Formulierung gelesen habe, es ist ja eigentlich so eine klassische Hufeisenformulierung. Mhm. Wir müssen ja. X genauso ernst nehmen wie Y. Und dann dachte ich erst so, das ist ja Hufeisen, nur dass er zwar die linksextremistischen Krawallmacher auf die eine Seite bringt, aber auf die andere Seite ja Clankriminalität.
Ja, aber Rechtsextremismus gibt's ja nicht.
Aber das ist ja schon wieder komplett aus dem Bild verschwunden. Also ja, es gibt keinen Rechtsextremismus. Und damit beweist er allerdings aber auch wieder, wie dieses Hufeisen tatsächlich irgendwie zuschlägt, ihm scheinbar eine große Beule auf den Kopf geschlagen hat, weil diese vermeintliche Gefahr der Clankriminalität ja aus seiner vermeintlichen Mitte, ja, die geordnete, okaye, akzeptierbare, ausgeglichene Mitte heraus resultiert. Also es ist... Ja. Echt merkwürdig, ja.
Es ist so ein Egozentrum, ja, ich finde es gar nicht so merkwürdig, weil das Ding ist, er und seine braven BürgerInnen sehen sich durch die Clan-Kriminalität bedroht, ebenso wie sie sich durch linksextremen Terror bedroht fühlen. Aber sie werden ja nicht persönlich durch rechtsextremen Terror in irgendeiner Art und Weise tangiert.
Da ist man einfach zu wenig betroffen für.
Deswegen, also... Vergleiche, die einen auch nicht auf Mark und Bein treffen, damit kann er nicht.
Ja.
Nena Brocksch.
Entschuldigung. Ich bin selber schuld. Ich sage es jetzt, es ist jetzt die vierte Folge, oder? Die wir dazu machen. Und ich habe den grandiosen Fehler gemacht, in der ersten Folge zu sagen, dass ich Autoaggressionen gegen meinen Nachnamen entwickle. So halbe Autoaggressionen, weil ich finde, dass die so ähnlich klingen. Und seitdem ist jedes Mal mindestens einmal kommt dieser Moment, wo ich so eine Gänsehaut über den ganzen Körper kriege, wenn es kommt. Wobei man Rebecca zurechnen muss, dass sie sich meistens jetzt selbst stoppt, schon wenn das nur auf den gespitzten Lippen schon liegt.
Vor allem wird es dich noch mehr ärgern, weil der Kontext, in dem ich diesen Namen jetzt sagen wollte, war ihr Statement an Herbert Reul. Ja. Sie sind ein gefundenes Fressen für die Journaille.
Die Journaille! Entschuldigung, ich wollte nicht schreien, aber...
Ja.
Rechtes Signaling
Von Bildjournalistin Nena Brockhaus, ja. Journalistin, Bildschreiberin. Können wir Bildschreiberin sagen?
Ich habe noch was nämlich sehr lustig ist. Vielleicht ist es euch auch aufgefallen.
Hau raus.
Nena Brockhaus sagt, aktuell geht die Jugend für die Verlängerung der Atomkraft auf die Straße. Noch vor einigen Jahren war das undenkbar. Sie hingegen war schon immer ein Verfechter dieser Technologie. Das ist einer der seltenen Fälle. Seid ihr noch da?
Ja, ich bin
völlig vereist.
Ja, ich bin einfach kurz in mich zusammengesackt. Ja.
Schock and awe. Aktuell geht die Jugend für die Verlängerung der Atomkraft auf die Straße, ist versehen mit Fußnote 21, woraufhin ich mir dann mittels QR-Code die Quellen besorgt habe und geschaut habe, wer wird da eigentlich zitiert, weil das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Es wurde verwiesen auf einen Weltartikel, für den ich auf gar keinen Fall bezahlen wollte, weswegen ich dann aber unter dem Bild, was nur drei Leute gezeigt hat, ein Datum zu sehen war. Und dann habe ich geschaut, ob andere ohne Paywall über diesen Pro-Atomkraft-Klimaprotest geschrieben haben. Und ich habe tatsächlich einen Artikel gefunden und wir hatten das ja schon ein paar Mal, unter anderem als Nena Brockhaus behauptet hat, zusammen mit Franka Lehfeld, die Rolling Stones könnten ja nicht mehr, wie war das, She's So Hot oder sowas ähnliches singen. So, hier ist es, verhält es sich ähnlich. Es gingen 150 TeilnehmerInnen auf die Straße und es war die zweitgrößte pro Atomkraftdemonstration aller Zeiten. Und zwar als Gegenprotest zu der Fridays for Future Bewegung, auf der mehr als 100.000 Menschen waren. Wow. Also 150 Leute gehen in irgendeinem Stand so Atomkraft, ja bitte, super originell, auf einem Bettlaken auf die Straße, um gegen Fridays for Future zu demonstrieren, was wiederum die Bild dazu verleitet, einen Artikel darüber zu schreiben, dass Atomkraft in der Jugend wieder voll okay ist.
Die Jugend das sowieso. Die Jugend. Ne? Also alle, die jünger sind als die alten weisen Männer, sind scheinbar.
Ja, genau. Also alles unter 70 oder inklusive Heiner Lauterbach 69 und ein paar und 11 Monate sind ja sowieso die Jugend. Aber das ist ja so ein ganz beliebtes, also das ist quasi letzten Endes nur, es ist nur inhaltlich die umgekehrte Besetzung von dieser klassischen Strategie, die man vor allem in den USA, aber auch hier in vielen großen Medien sieht, wenn Rechte oder Reaktionäre, Schreibende oder Mitglieder der schreibenden Zunft sich eine einzelne Anekdote herauspicken, jeden Kontext weglassen, gerne dann sowas nehmen wie Studentenzeitung XY fordert das und das und dann aber zum Beispiel weglässt, dass in der nächsten darauf folgenden Woche ein gegenteiliges Op-Ed veröffentlicht wurde und daraus wird dann an Universitätscampussen wird X gefordert und gerne verbunden mit die Studierenden, die sind zu weich geworden und die brauchen jetzt überall ihre Safe Spaces. Da hat Michael Hobbs in seinem Podcast, na, wie heißt er denn?
If Books Could Kill.
Genau. Einige, die haben eine Folge zu den schlimmsten als in den fabriziertesten Campus-Kontroversen gemacht und das zieht einem die Schuhe aus. Und es ist quasi genau das, nur quasi ins für Reaktionäre Positive gedreht. Hier wird also gesagt, guck, hier waren ein paar Heinzelmännchen auf der Straße und das ist jetzt, die Jugend fordert das.
Und Heinzelfrauchen.
Auf und Heinzelfrauchen.
Foto war mindestens eine weiblich gelesene Person.
Mindestens. Und Herbert Reul macht die Unterscheidung ja auch manchmal. Ich weiß gar nicht, fragt Nena ihn nach dem Gendern? Ich habe es vergessen.
Sie fragt ihn nicht direkt, weil sie merkt ja, dass er gendert, aber es geht um, das ist nämlich das nächste große Thema, ist überhaupt Geschlechterverhältnis. Oh. Und was ich da sehr lustig finde, er sagt, also es gibt zu wenig Männer in Grundschulberufen. Ich habe da nichts gegen, aber ich halte es nicht für gut, wenn Kinder nur mit Frauen groß werden. Ja, da könnte man natürlich eine Männerquote für die Grundschule einführen, wo ich mir denke, einfachere Lösung wäre einfach weniger abwesende Väter, wenn du möchtest, dass Kinder mit Einfluss, mit männlichem Einfluss
zumal
groß werden.
Zumal ja hier auch nicht gegeben ist, also man könnte ihm das, wenn man sehr, sehr wohlwollend wäre, natürlich unterstellen als, oh, hat der gute Herbert hier etwa feministische Anwandlungen. Man könnte aber auch, wissend, was wir wissen, sagen, es ist vielleicht wahrscheinlicher, dass es hier darum geht, also nicht, ne, nicht, dass die ganzen Kinder nur so vermuttert werden, nicht, sondern da muss auch mal einer mit denen Fußball spielen und das, ne, so.
Richtig, aber der muss dann auch dafür bezahlt werden. Bloß ja, nicht Gottes kostenlose Willen. Care-Arbeit von Männern einfordern.
Der hat ja einen Job.
Nee, ja. Also wahrscheinlich, wenn es die Männerquote in Grundschulen gibt, dann steigen wahrscheinlich auch endlich die Gehälter, oder?
Für ja, das ist automatisch.
Richtig. Statistisch gesehen würde das genauso laufen. Also wir finden mehr Erzieher und in Kindergärten und Grundschulen. Jetzt geht es um die CDU und die Frauenquote, weil ich glaube, Nena erhofft sich, dass er das kacke findet. Wir wissen nicht, wie er es findet, weil der
Satz... wir wissen schon. Er sagt, er sagt so ein bisschen, ich find's scheiße, aber wir brauchen sie, weil die Frauen finden uns nicht gut genug und die kommen nicht hoch unseren Strukturen, ne?
Er war einer der ersten für die Frauenquote light. Was ist das?
Naja, da sagt er ja so ein bisschen, da sagt er ja dieses Zitat, ich habe im Landtag dann Kaffee trinken mit dem Generalsekretär eingeführt. Ja. Da konnten die mal Dampf ablassen, mit die sind die Frauen gemeint.
Und ja, das hat ist dann, die Frauenquote leid.
Genau.
Kaffee und dann, trinken mit dem Generalsekretär.
Na, beziehungsweise er sagt dann, und er hat sich dann, das klingt so ein bisschen, als hätte er irgendwie versucht, so eine Nachmittagsbetreuung für Frauen zu finden. Ich habe mich dann bemüht, neue Tätigkeiten zu finden, damit uns die Frauen nicht verloren gehen. Zum Beispiel habe ich mich um Aufgaben für sie im Rundfunkrat gekümmert. Also da hat er, das war quasi so die, das klingt für mich, ich habe nicht versucht, die Strukturen zu ändern, sondern extra Aufgaben zu schaffen, die die machen können oder extra Felder.
Ja, damit sie sich ernst genommen haben.
Genau.
Vielleicht, ja.
Und danach sagt er aber dann, oder scheint es mir irgendwie so, dass er dann doch für die Frauenquote ist, weil er sagt, unser Frauenanteil ist aktuell ein Desaster und wenn es halt nicht anders geht, dann tut es mir leid, es tut ihm sehr leid, dann müssen wir uns zwingen. Ich fand die Frauenquote nicht gut, aber mir fällt kein besseres Instrument ein. Und dann macht Nena Brockhaus natürlich eine harte 180.
Moment. Die Wahrheit, sagt er noch, die Wahrheit, dass in dem Kontext und in all den Kontexten, die wir bisher gehört haben, müssen diese zwei Sätze noch sein. So viel Zeit muss sein. Mhm. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Die Fakten kannst du nicht verbiegen.
Nee. Ja, Herr, ich finde aber tatsächlich vorher schon interessant, wie Nena schon wieder so suggestiv fragt, weil sie vorgelautet, braucht es heute noch eine Quote im Jahr 2022? Und sie möchte natürlich das Nein hören. Aber er sagt ja. Und das finde ich halt so lustig. Also als einer von wahrscheinlich vielen Belegen dafür, dass die Interviewerinnen einfach von den Interviewten hören wollen, was sie selber die ganze Zeit sagen. Ne? So eine Leistung ist, was zählt und nicht das Geschlecht. Und von wegen, also du musst dich halt entscheiden, wenn du eine Karriere willst, kannst du halt nicht gleichzeitig eine Familie gründen und so.
Aber
das ist die Lindner-Mindset, steckt halt da drin und wird suggestiv mit dieser Frage transportiert. Und Herbert sagt aber, ja, geht wohl nicht anders, weil mir fällt auch nichts Besseres ein.
Und dann muss Nena das Thema natürlich sofort fallen lassen.
Ich finde, das ist übrigens auch immer so. Ja. Das ist in all diesen Interviews, die stellen ihre total suggestiven Fragen, die ihre eigenen gefühlten Wahrheiten dann einfach von einem alten weißen Mann zurückerzählt bekommen wollen. Und wenn das nicht eintritt, dann ist so Abort, Abort, Abort. Und dann wird einfach was völlig willkürlich, was nichts damit zu tun hat, was anderes angesprochen.
Mhm. Nämlich der Pivot ist hier, welche berufliche Station hat Ihnen in Ihrem Leben am meisten Freude bereitet?
Und er so, keine Ahnung.
Ja, weiß nicht. War alles geil.
Ja, ich hab's einfach nur gut.
Mhm. Ja.
Ich hab alles hinterhergeworfen, obwohl ich dafür überhaupt nicht irgendwie geeignet bin. Aber
dann haben wir nochmal so eine seltsame, es ist nicht so ganz Kriegsrhetorik, aber schon so ein bisschen so, da kriegt man auch mal ein paar Kerben ab im Kampf des Lebens. So klingt das. Da empört er sich, weil dann kriegt sie es doch noch raus. Ne? Also sie kriegt manchmal dann doch noch hin, dass auch jemand, der ihr gerade gesagt hat, na, Frauenquote ist scheiße, aber müssen wir halt irgendwie durch, dann doch noch mal auf die Jungen, also beziehungsweise auf einen Teil dieser ominösen jungen Generation. Er schimpft nämlich auf die jungen, dynamischen Nachwuchskräfte, die mit dem Aktenkoffer rumlaufen und schon planen, wie sie Kanzler werden. Die kann ich gar nicht ernst nehmen, weil sie auf der Strecke auch niemals Nein sagen können. Und jetzt, die kriegen auch keine Wunden, weil sie immer mit dem Mainstream-Zug mitfahren. Was?
Ist das CDU-Küken Philipp Amthor als Non-Menschen?
Ja, ich kann das mir tatsächlich vorstellen, weil dann fragt sie nämlich nochmal nach, also nach einem weirden Rundumschlag in die Hirnforschung und die Digitalisierung in Kursiv, die irgendwie sehr random eingestreut wird, dann fragt sie, wer ist für sie das größte junge Talent in der CDU? Und er sagt, ich finde keins.
Ja.
Das schon, heuiuiui.
Mhm. Ja, weil die Jugend macht es sich auch einfach zu leicht. Die wollen auch zwischendurch Freizeit haben und so. Das ist halt irgendwie, das geht wahrscheinlich nicht. Man muss sich durchkämpfen, man braucht Schrammen am Ende. Also ich glaube, Narben und Schrammen werden... Mhm.
Schmisse vielleicht auch, man weiß es nicht. Das
could come in handy, so ein kleiner Schmiss.
Ja, ja, ich weiß nicht, ob die katholische Studentenverbindung, in der, wenn ich mich jetzt nicht irre, Friedrich Merz und Armin Laschet waren, ob die schlagend war oder nicht. Aber sie waren jedenfalls...
Waren das die Teutonia?
Das weiß ich nicht mehr. Aber sie waren in derselben Studentenverbindung und es war eine katholische. Daran erinnere ich mich noch von der Liminski-Recherche. Ah ja. Und dann natürlich.
Aber er widerspricht sich ja so ein bisschen selbst.
Absolut. Ne?
Weil er sagt so, die Jungen, bla bla bla, verweicht. Und dann aber ganz zum Schluss, das ist jetzt keine große Dramaturgie-Fick, den ich hier begehe, wenn ich den das Ende verrate, dann sagt er schon so, dass er ein bisschen bereut, dass er im Leben so wenig gereist ist und dass er sich so wenig um Freundschaften gekümmert hat. Mhm. Ne? Wo ich zum ersten Mal so dachte, okay. Damit holst du mich ab.
Das ist das erste Mal aber auch auf knapp fast jetzt 160 Seiten, dass einer das sagt. Ne? Die sagen ja alle, ja, irgendwie Privatleben habe ich drauf geschissen, weil das musste so.
Noch kein Mensch.
Und ich möchte ganz kurz etwas aus dem Tierbesitzer-Dasein hier einbringen, weil wir haben ja meistens eine Tiermenschen, einen Tier-Fun-Fact oder Not-so-Fun-Fact pro Episode. Diese Reaktion, wenn dann gefragt wird, bedauern Sie es, dass Sie nicht so viel Zeit mit Ihrer Familie verbracht haben, dass Sie komplett abwesend waren, dass Sie Ihre Kinder nicht am Aufwachsen sehen? Da sagen die anderen fast alle, nee, das musste so, ne? Das war der Ehrgeiz, das musste so. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Erlebnisse, die ich hatte, als meine Hündin das erste Mal läufig war und sie an der Leine war und aus allen Ecken brünftige Rüden dahergeschossen kamen, gerne von einem breitbeinigen Herrchen, das sie hinter sich her schliffen und das dann so Sachen sagte wie, das ist der Trieb, der muss da rauf. Und daran fühlte ich mich unangenehm erinnert in diesem Reflex, das muss so. Das ist jetzt scheiße für alle Beteiligten, aber das muss so. Ja.
Das wäre auch ein guter Untertitel für dieses Buch. Scheiße für alle Beteiligten.
Das ist wirklich gut.
Und natürlich kommt hier nochmal Nena um die Ecke mit ihrer Kursivschrift und sagt so Dinge wie, Herbert Reul spricht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Oder ein Wort wie Bekloppte benutzen bloß nicht. Es könnte den sofortigen Karrieretod bedeuten. Also ableistische Sprache.
Gone wild.
Ja, ja. Wir haben ja schon über das Woke-Diktat, den Woke-Mind-Virus und so geredet. Dann kommt für mich der Höhepunkt, der stilistische Höhepunkt dieses Absatzes. Womöglich ist das auch das Privileg seines Alters. Er darf Reul kann Reul sein.
Wow.
Mm. Da ist er sehr mutig.
Ja, zuletzt haben wir noch einen interessanten Einblick, der viel tief...
Oh Gott, ja.
Ein Einblick, der tief blicken lässt. Gott, entschuldigt. Der auf jeden Fall... Ja, tief blicken lässt. Und zwar geht es darum, wofür er gerne, für welche Zeitung er gerne gearbeitet hat, weil er sagt, eigentlich wäre er gerne Journalist. Sagt er, egal, Hauptsache den Betrieb von der anderen Seite kennenlernen. Genauso gerne, wie ich Wirtschaft gemacht hätte. Das habe ich verpasst. Ich finde das amerikanische System des Wechsels sensationell. Bei uns geht das ja nicht ohne Schramm, wo wir eine kurze Fußnote machen müssen und sagen so, wovon redest du?
Ich glaube, er meint den Wechsel aus der Politik in die Punditry.
Ja, ne? Der gelingt aber doch zurzeit ganz wunderbar.
Der gelingt diversen komplett Figuren ohne Schrammen, Steffen Seibert. Aber hey.
Ja, nicht nur Steffen Seibert
ist ja wieder zurück in der, also er ist ja quasi, er hat ja den Dreisprung gemacht. Er hat Journalismus, Politik und jetzt Diplomatenkorps. Ne? Das ist ja so sowieso nochmal.
Völlig unverschämt. Ja.
Aber aus der Politik in die Wirtschaft wechseln ist ja wohl das geringste Problem, was ein Politiker, eine Politikerin haben kann.
Das sowieso, aber ich glaube, den Wechsel in die Wirtschaft, den meint er auch nicht, weil er sagt dann noch, wenn du die Seiten wechselst, bist du direkt der Verräter und kommst in der Wirtschaft als Versorgungsfall an. Ja, als Versorgungsfall mit ganz, ganz dicken Taschen, aber hey, auch ja, Versorgungsfall, ja. Okay, man kennt das, Aufsichtsrat, Versorgungsfall, Aufsichtsrat, das ist, die sind ganz arm dran. Aber ich glaube, es geht hier darum, dass
die Glaubwürdigkeit vielleicht ein wenig leidet.
Ja, beziehungsweise, dass man dann halt auch nicht mehr zurück kann, ne? Weil es gibt ja durchaus viele Fälle, gerade, das muss man vielleicht auch sagen, also ist natürlich ethisch fragwürdig, aber ich kenne viele ehemalige Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Journalismus dann in die Politik als Pressesprecherinnen und Pressesprecher gegangen sind, weil man dort je nach Position halt weniger prekäre Arbeitsbedingungen hat. Aber auch all das kommt natürlich nicht auf den Tisch, sondern das ist eher so unpraktisch, findet der Herbert. Dass es,
genau, er sagt eigentlich, es ist eine Schande, dass in Deutschland Lobbyismus so ein Geschmäckle hat.
Ja, ja, genau das. Ja, ja. Ja, was, der ist man immer gleich, hat man immer gleich so einen Stempel weg. Ja.
Ja, er findet sich ja sowieso sehr oft unfair behandelt eigentlich, weil er will doch irgendwie, er macht doch halt einfach irgendwie nur.
Und ist doch eigentlich ein netter Kerl, das wissen auch alle, die ihn persönlich kennen.
Er ist so normal.
Ja.
Er gibt sich so eine Mühe, er ist so normal und trotzdem irgendwie hagelt es ständig.
Nicht so wie die Bekloppten, sagt er ja auch, ne?
Anscheinend. Ja, ja.
Genau. Heieieiei. Und dann sagt er am Ende noch, ich glaube, dass ich bei den Polizistinnen und Polizisten gewonnen habe, weil ich mich ordentlich benommen habe. Weil sonst hätten die ihn mit einem Schmerzgriff niedergestreckt, oder was?
Ja, wenn du dich richtig nehmen weißt, dann passiert dir hier auch.
Das ist ja das klassische Ding, wann immer es um Polizeigewalt geht, egal ob hier oder in den USA oder sonst wo, wann immer Polizeigewalt angewandt wird, besonders wenn es gegen schwarze Menschen, gegen People of Color geht oder wenn es gegen Linke geht oder eine Mischung von all dem, dass dann gesagt wird, ja, aber was hast du denn gemacht? Also du wirst ja schon denen irgendeinen Grund gegeben haben, ne? Weil wenn du dich anständig verhalten hättest, dann wäre es ja gar nicht dazu gekommen.
Und da sind wir natürlich auch schon wieder bei der Clan-Kriminalität, die eigentlich per Definition auch Racial Profiling ist.
Ja,
ja. Also, ja, deutlicher kann man es eigentlich nicht machen.
Ja, davor strotzt dieses ganze Ding. Er ist mittlerweile in seiner zweiten Amtsperiode. Ich habe vergessen nachzuschauen, wann die endet. Oh Gott, eigentlich müsste ich es ja wissen, wahrscheinlich mit den NRW-Wahlen, ne? Aber ich glaube, das war 2022, das heißt, das dauert jetzt erstmal wieder. Er ist ja von wie heißt der, Hendrik Wüst, ein zweites Mal dann berufen worden. Aber ein Satz, den wir vorhin ein bisschen übergangen haben, der aber sehr gut zusammenfasst, wie er seinen eigenen Job sieht, ist folgender. Wir Politiker werden dafür bezahlt, nicht zu stören, aber die Sache zu erledigen. Da kann man sich kurz überlegen, wen willst du denn nicht stören?
Ja, genau.
Ja.
Ist noch ein gutes Beispiel, danach hatte ich gerade noch gesucht. Er sagt ja, dass mehrfach, dass er wird einfach so frei von der Leber wegreden und das würde dazu führen, dass man ihn oft missversteht, nicht wahr? Und ich möchte ganz kurz hier nochmal darauf, auf eine Äußerung von ihm im Fall Sami A. hinweisen. Dort sagte er gegenüber der Rheinischen Post, Richter sollten, Zitat, immer auch im Blick haben, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen. Die Abschiebung von Sami A. wurde, das war ein salafistischer Prediger und mutmaßlicher ehemaliger Leibwächter von Osama bin Laden, und seine Abschiebung wurde 2018 vom Oberverwaltungsgericht für NRW als rechtswidrig bewertet. Und daraufhin hat er sich entschuldigt, aber gesagt, er wäre auch missverstanden worden, nachdem ihm dann Rechtswissenschaftler gesagt haben, das sei eine verfassungswidrige Aussage. Ja, kann man so
sagen. Aber er sieht sich ja auch immer gefühlt im Recht.
Ja, sowieso. Er ist ja auch
wie beim Hambacher Forst, da hat er ja auch Recht.
Kerl ist er einfach. Und dann ist natürlich wieder ein super bizarrer kursiver Absatz.
Am Ende, ja.
Es ist, also Nena Brockhaus reflektiert was sie für Lehren jetzt, weil es geht ja immer darum, in Demut etwas zu lernen von den Alpha-Männchen, den weisen Silbertigern, die sie hier interviewt. Und erstaunlicherweise zieht sie folgende Lehre. Die Bedeutung von Konzentration. Ein Wert, den wir als Handygesellschaft wieder neu erlernen müssen. Sich im Flow befinden bedeutet Glück. Dafür bedarf es der Konzentration und Fähigkeit, sich im Hier und Jetzt zu befinden. Und dann geht es über in das, was sie die, Zitat, zweite Rollsche Lehre nennt. Sei du selbst. Eck ruhig an. Habe ruhig. Rassistische Polizeipolitik. Nein, das letzte sagt sie natürlich nicht, aber es scheint hier alles prima zu sein. Das ist womöglich die wichtigste. Leben wir doch in der Zeit der Phrasen, der Filter, der Aalglattheit und der photogeshoppten Meinung. Die jüngeren Generationen wollen streiten, nur Piano.
Ja. Dann ein völlig sinnbefreiter und auch sehr unverständlicher Ausschnitt aus der Taz, den wir gar nicht vorlesen müssen, weil ich habe es dreimal gelesen.
Sinnlos, ja.
Ich weiß nicht, was
ja.
Du hast auch nicht verstanden?
Überhaupt nicht. Ich habe ihn mir markiert, weil ich ihn nicht verstanden habe.
Du hast gehofft, wir könnten ihn dir erklären. Nee, sorry.
Nee. Ist völlig
keinerlei Erkenntnis von uns dazu.
Das ist so ein Fall gewesen mit, ich muss noch mal wieder irgendeine Quelle hier reinschieben.
Und ja, und ich muss noch mal Seitenstrecke machen. Das hatten wir jetzt schon mehrfach, wo klar war, scheiße, die Spalte muss ich irgendwie voll kriegen. Ich habe schon gesagt, dass der Roll mich eingeladen hat, wieder Kaffee zu trinken im Ministerium. Weil wir wissen ja, Herr Reul hat nichts dagegen, wenn die Linien zwischen Politik und Anführungszeichen Journalismus verschwimmen. Er hat ja vorher auch nochmal gefragt, wie es denn beim Fernsehsender Bild läuft. Da hätte ich gerne gewusst, ob sie gesagt hat, schlecht. Ja. Wahrscheinlich nicht. Aber
wie wenig Self-Awareness kann man haben am Ende oder anders
so
gesagt,
wenig.
Wie geil kann man sich selbst finden,
extrem,
dass man eine Einladung vom Herr Reul dann denkt so, oh, der lädt mich auf einen Kaffee ein. Komm, das schreibe ich jetzt noch mal rein, damit auch alle merken, wie clever ich ihn um meinen Finger gewickelt
habe. Ich habe die Nuss geknackt.
Ja, bestimmt.
Ja.
Ne? Ja.
Warum schreibt ihr das da rein?
Es wird.
Ich würde mich ja in Grund und Boden schämen.
Es ist der Wahnsinn. Und aber am besten, es wird übersteigt sich ja, überschlägt sich in seiner Absurdität, weil wir haben jetzt gehört, also Handygesellschaft und zu viele Filter. Und dann ist die Schlussfolgerung daraus, der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul darf man als personifiziertes Gegenmodell verstehen. Er scheißt, huiuiui, auf gewählte Formulierungen gewagt. Er ist nicht, Achtung, Title Drop, everybody's darling und dennoch sympathisch. Jetzt wird's richtig philosophisch. Die wahren Sympathieträger sind eben wahrhaftig. Wahrhaftigkeit. Wir kommen wieder in den Poesiealbum-Sprech. Ein altmodisch anmutender Wert, der zurück auf die gesellschaftliche Bühne gehört. Doch was ist mit Wahrhaftigkeit eigentlich gemeint? Eine innere Haltung, die das Streben nach Wahrheit beinhaltet. Zur Wahrhaftigkeit gehört die Bereitschaft, für wahr Gehaltenes zu überprüfen. Nach meinem
nennt man das nicht tautologisch?
Ja, es ist alles. Oh mein Gott. Und dann wird jetzt hier die großen Geschütze aufgefahren, denn wir haben eine Schriftartänderung. Und zwar zurück zu Areal, aber in größerer Schriftart als die Interviewfragen, aber dafür nicht
geschreckt.
Und schräg. Und genau, und das ist, wir erinnern uns am Anfang, als wir in dem ein Rand Teil des Pamphlets waren oder dem Lindner FDP Kampfblatt Teil, dem aktiven, waren das immer so die Schlussfolgerungslosungssätze, die in dieser Schriftart geschrieben wurden.
Die Quintessenz dessen, was Jan Fleischhauer Ihnen
genau
erzählt hat.
Genau. Und jetzt sagt hier, wie gesagt, in bestem reaktionären Poesiealbum-Sprech, nach meinem Treffen mit Reul bin ich mir sicher, wir müssen als Gesellschaft wieder wahrhaftig werden. Narben zulassen, Schrammen in den Antlitzen der auf Hochglanz polierten politischen Akteure erlauben und dem gepflegten Streit frönen. Ich bin der Meinung, dass dieses Ding nicht lektoriert wurde. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der oder die Lektorin nach der ersten Seite gesagt hat, nein, ich bin zu diesem Verlag gekommen, um über Schüsslersalz zu schreiben. Ja. Ich sag einfach, ja, läuft. Ja,
passt. Läuft.
Also die Lektorin, ich habe versucht, sie zu googeln, aber da ich kein LinkedIn habe, konnte ich nicht auf ihre sonstigen, ja, vielleicht kannst du ja mal schauen.
Guck ich aber bis zur nächsten Folge mal nach.
Es steht zumindest eine Person drin und ich habe aber keine Ahnung, was sie gemacht hat. Findet ihr auch, dass dieses ganze Narben und Schramm und so weiter so ein bisschen auch so ein Fetischisieren von seiner körperlichen Versehrtheit?
Ich finde, es ist so eine Mischung aus, wir hatten das ja schon in dem Interview davor, dass auch mit den Körpern der Interviewten ganz schräg umgegangen wird. Also das.
Du musst wissen, Ike, Wolfgang Reitzel ist ein sehr, sehr, sehr kleiner Mann.
Ein zierlicher Mann. Irgendwie. Das hat Franka Lehfeld gestört. Er balanciert auf der Sesselkante.
Also es ist auch so ein weirder Lookismus dann noch dabei.
Weil dann, Franka Lehfeld sagt ihm dann nämlich noch sowas, Größe hat nichts mit Körpergröße zu tun. Also es kommt auch immer wieder.
Meine Güte, Leute.
Oder Stefan Aust fragt sie, warum er immer eine Käppi anhat. Und dann sagt er hat halt keine Haare. Es ist ganz ist ganz strange.
Uff.
Heiner Bremer sagt sie, glaube ich, schönes Haar ist dir gegeben.
Ja, also.
Das ist ja super.
Gleichzeitig ist es auch noch so eine Verklärung von Dingen, die in so einem traditionellen Männlichkeitsbild mit Härte verbunden sind. Ne? Ja. Also der hat Schlachten geschlagen, der hat Narben, wo auch immer her, ja. Und das wird dann quasi genommen und als echte Authentizität, ich kann auch nicht mehr sprechen, Authentizität, schwieriges Wort, genommen und dem gegenübergestellt, was angeblich in Anführungszeichen die Jungen so machen. Ne?
Ich finde, es auch steckt diese Aufopferungsbereitschaft, diese scheinbare Aufopferungsbereitschaft da drin, ja, für die Bürger, also wenn sie denn deutsch sind, begibt sich Herbert in einen Kampf und er hat Narben und Schrammen, aber das Hochpolierte, das Korrekte, ja, also das politisch Korrekte, dieses Feinpolierte, das brauchen wir nicht. Wir müssen streiken und diese Männer, die haben sich hier da reingeworfen und haben gestritten und gekämpft und insofern sieht man ihnen jetzt die Narben dieses Kampfes an. Ja.
Das sind verdiente Schlachtrösser.
Ja.
Icke, würdest du so jemanden zum Innenminister deines Bundeslandes machen?
Heiß ich Armin Laschet? Ja, und ich finde also wirklich, also diese Verquickungen auch, also diese Freundschaften, die für politische Ämter letztendlich verantwortlich sind, wie er es eigentlich uns da verraten hat. Ja, er hielt ihn für nicht geeignet. Und ein Armin kommt daher und sagt, willst du nicht? Ich so, wieso, was
ich kann das doch denn? Ich so,
aber okay, mach ich.
Vielleicht leidet er auch am Imposter-Syndrom und geht erstmal davon aus, dass er nichts
aber
kann.
Aber stell mal vor, und da auch wieder, was für ein Privileg, ja, das einfach so rauszuhauen. Ich meine, ist ja wenigstens ehrlich, ja, aber man stelle sich jetzt mal vor, irgendein weibliches Äquivalent hätte sich hingestellt und hätte gesagt, ja, kann ich gar nicht, aber habe ich gedacht, mache ich trotzdem.
Genau.
Ja. Ein alter, weißer Mann eben.
Und die Netzwerke dahinter. Ne?
Ja.
Also, wie wir es am Anfang ja auch schon besprochen haben, man müsste wirklich mal so eine Netzwerkübersicht aufwerfen. Und dann wundert man sich wahrscheinlich ein bisschen weniger, warum Leute auf gewissen Posten landen.
Ja, in allen Bereichen, also sowohl Politik, Wirtschaft, Journalismus, dieses Buch ist eigentlich mehr so eine Art Schnitzeljagd, wer kennt wen.
Versehentliche Schnitzeljagd. Mhm.
Ja, natürlich. Es ist, sagen wir so, wir haben quasi versehentlich ein paar Schnitzel gefunden und begeben uns jetzt auf die Jagd.
So ist es.
Oh, weia. Puh, Leute.
Icke, es tut uns wahnsinnig leid, dass wir
dir das zugemutet haben.
Ja. Es tut uns natürlich nicht leid, dass wir dich gefragt haben, weil es war wunderbar, dass du da warst, aber es tut uns sehr leid, dass du das lesen musstest.
Ja, also ich muss auch wirklich, wie am Anfang schon gesagt, sagen, es war harter Tobak. Und ich war kurz ein bisschen sauer auf euch.
Verständlich.
Dass sich das spontan hier in meinen Tag eingeschlichen hat. Auf der anderen Seite ist es auch gut, da mal reingeschaut zu haben. Vielleicht lese ich mir sogar noch andere Kapitel durch. Und dann hat man einfach noch mehr Belege für meine bisherigen Annahmen in der Hand. Und kann das so.
Du, falls dich einer der folgenden interessiert, du kannst jederzeit wiederkommen jederzeit und mit uns eingeladen. Wahlweise Edmund Stoiber, Thomas Stügmann,
Ausnahmepolitiker Edmund Stoiber, ja?
Ja,
also Ausnahmepolitiker. Also das Vorhaben, dass ihr das macht, das ist schon wirklich sehr bewundernswert. Und es ist aber auch total wichtig und gut. Irgendjemand muss es ja machen, ne? Es ist sehr erhellend. Und falls mir noch mal irgendwie ein sinnvoller Beitrag zu einem der anderen Herren und einfällt, dann sage ich Bescheid auf jeden Fall.
Ansonsten können wir nur wärmstens Ickes, ich weiß nicht, ist er neu? Ich glaube, so, also ihr macht das schon eine Weile in unregelmäßigen Abständen, aber gestresst und rauschig von Icke und Jane, auch ich kannte sie als Lower Class Jane aus dem Internet, sehr, sehr zu empfehlen. Ja. Ähnlich ausgepegelt wie bei uns. Man hört euch des Öfteren, vor allen Dingen Jane, ranten und schreien. Aber es hat alles extrem viel Sinn und ist mit sehr viel Einsicht verbunden. Und man kann sich schön aufregen und wird dabei auf jeden Fall ein Stückchen klüger und ausgezeichnet unterhalten.
Sowieso.
Das freut mich zu hören. Ja, wenn man so viele stressige Sachen hat, ja, wie solche Bücher oder andere Sachen, die einem übers Handy, wo wir jungen Leute ja immer dran sind,
so schlimm
bekommen, dann ist es gut, irgendwie was draus zu machen. Und das, genau, das versuchen Jane und ich mit gestresst und rauschig jetzt, ja.
Wenn man dich denn außerhalb des Podcasts noch finden möchte, wo du gefunden werden möchtest, wo können HörerInnen das denn tun?
Also auf meinem Instagram-Kanal IkeType, da kann man eigentlich alles mitkriegen, was ich so mache. Mhm. Über Podcast, über meine wissenschaftlichen Themen. Da sammle ich eigentlich alles querbeet und halte auch alle immer auf dem Laufenden, was ich so treibe.
Genau. Story-Konsum sehr empfohlen.
Ja. Storys sind eine tolle Sache, die machen wirklich Spaß, ja.
Ich kann das nicht. Also ich mache, was ich empfinde, aber jede Story als extreme Anstrengung. Und,
aber Rebecca, du bist doch diejenige von uns mit den großen Photoshop-Skills. Du bastelst doch hervorragende Dinge.
Shitty Photoshopping, das ist...
Vielleicht braucht ihr auch einfach noch euren individuellen perfekten Filter. Also ich habe ja meinen Lieblingsfilter, mit dem ich auch, ich kann gar nicht mehr anders mich in eine Instagram-Story packen. Manchmal ist es so, dass wenn man sich bewegt, während man diesen Filter drauf hat, dass er ja plötzlich mal kurz verschwindet. Und das ist tatsächlich schon so weit, dass ich mich dann erschrecke. Dass ich lange kurz von meinem Gesicht verschwindet, denn oh, Gottchen, ja. So sieht das in echt aus. Ja. Damit fällt es leichter. Das ist nur so ein kleiner Instagram-Story-Tipp von mir am Rande.
Ja, ich kann ja jetzt nicht eins zu eins kopieren, was du machst. auch wenn ich den Jazzify-Filter privat damit sehr viel Spaß habe. Aber es hat die Leute auch hochgradig irritiert, als ich das mal gemacht habe, weil sie nicht wussten, ob es jetzt ironisch ist oder nicht. Und ja.
Manchmal muss das auch offen bleiben, einfach.
Es ist auch Teil der Kunst, dass man es nicht ganz immer weiß. Und das ist auch schön.
Ah, ich wollte noch einen weiteren Podcast empfehlen. Und zwar, das war ja nicht abgesprochen, dass das alles jetzt gleichzeitig gekommen sind, aber Springer und so kriegen es gerade von allen Seiten völlig zurecht. Und der ausgezeichnete Boys Club Podcast über Macht und Machtmissbrauch bei Springer. Ganz große Empfehlung, Pia Stendera. Es gibt bisher 4 Folgen und ich finde sie alle 4 sehr gut und es ergänzt sich thematisch wunderbar mit allem, was wir hier besprechen. Also wenn euch das irgendwie interessiert, dann hört da sehr gerne rein, es lohnt sich.
Sucht nicht, wie ich es fälschlicherweise tat, bei Apple Podcast nach Boys Club, weil da gibt es Boys Clubs, aber das hat gar nichts mit Springer zu tun, sondern es gibt es, glaube ich, nur bei Spotify, wenn ja, ich mich richtig erinnere.
Ja.
Wir haben es geschafft. Vorerst.
Genau. Beim nächsten Mal, habe ich ja schon gesagt, entweder Edmund Stoiber oder Thomas Strüngmann, vorher noch nie gehört, ehrlicherweise.
Und wer
es ist
uns
ein Biontech-Milliardär.
Ach du Scheiße, nee.
Extrem vielversprechend. Und den Daddy von Franka, Klaus-Holger Lehfeldt.
Und wir haben ja noch Peer Steinbrück, ne?
Der kommt
oh ja, den habe ich vergessen.
Ne? Ja, Peer Steinbrück.
Der ist ja auch noch drin. Da kann ich schon mal spoilern, den Titel Kodderschnauze. Mhm. Ja.
Ja, ich will gar nicht wissen, was es ist, aber ich werde es in der nächsten Folge erfahren. Außerdem haben wir uns dann vorgenommen, in einer der nächsten Folge auch mal die anderen Bücher, die in diesem Kontext rausgekommen sind, entweder Bücher von Männern über das Leid der alten weißen Männer, da erscheint nämlich gerade wirklich viel, nicht nur in Deutschland, international, aber auch Bücher von Frauen, die Männern die Absolution erteilen. Und diesen ganzen Kanon an schlimmen Büchern wollen wir uns auch in einer der nächsten Folgen mal anschauen.
So ist es, weil da wird nämlich gerade ein ganz großer, da wird ein ganz großer Haufen Mist aus kleinen Kackhäufchen zusammengetragen. Und das ist doch so viel auf einmal, dass es sich, glaube ich, lohnt, zumindest mal einen Blick darauf zu werfen, wer da all solche Sachen veröffentlicht und was das uns vielleicht darüber aussagt, was sich hier gerade auch international an reaktionärem Gewese so rührt.
Stinkt ganz schön doll, ne? Diese Ansammlung.
Stinkt hart.
Ja.
Bis in den Himmel. Und damit vielen Dank, liebe Icke. Vielen Dank allen Zuhörenden und bis bald.
Bis bald.
Danke auch.
Feminist Shelf Control ist eine Produktion von Annika Brockschmidt und mir, Rebecca Entler. Musik von Andrew Kohlberg, Sexy Voice Benny Weber. Folgt uns auf Instagram unter Feminist Shelf Control, wo wir zusätzliche Unterrichtsmaterialien anbieten. Bis zum nächsten Mal.